Das ist schön. Vielen Dank. Ja, also man kann sich, so, man kann ruhig auch in die erste Reihe, Ingrid. Ah, da passiert gar nichts. Super, also ich finde es, du kriegst von mir nach dem Gottesdienst eine Auszeichnung. Ja, super. Es gab wirklich Zeiten zur Zeit des Neuen Testaments, als Jesus gelebt hat, dass Menschen sich sehr über Jesus geärgert haben und sich empört haben über ihn. Und eine dieser Geschichten, wo das passiert ist, die möchte ich euch aus Johannes 6 vorlesen. Empört, sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Daran nehmt ihr Anstoß? Fragte er sie. Und was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber sind einige unter euch, die glauben nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wusste auch, wer es war, der ihn verraten würde. Er schloss mit den Worten: Aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Jesus hat ja innerhalb von kürzester Zeit viele Nachfolger um sich gesammelt. Man könnte sagen, er war dabei, sich eine erfolgreiche Karriere als Wanderprediger aufzubauen. Die Leute waren wirklich begeistert von seinen Wundern. Und bevor dies eben geschehen ist, was ich euch gerade vorgelesen habe, steht diese Geschichte der Brotvermehrung in Johannes 6. Also eine wunderbare, großartige Geschichte. Und diese Brotvermehrung, die all diese vielen Menschen erlebt hatten, ließ ja darauf hoffen, dass Jesus alle satt machen, alle Bedürfnisse, alle Sehnsüchte stillen könnte. Sie hingen also an seinen Lippen und staunten darüber, mit welcher Klarheit und Autorität er von Gott sprach und über Gott sprach. Die Begeisterung für Jesus war nur wirklich groß. Er bewegte die Massen. Tatsächlich. Und in dieser Hochphase hielt Jesus auch ein paar Brocken hin, die sie nur ganz schwer verdauen und schlucken konnten. Zumutungen. Er sagte Dinge, die anstößig waren, die gar nicht so einfach zu verstehen waren. Und das war der Punkt nun, an dem sich viele seiner Jünger und seiner Nachfolger von ihm verabschiedeten. Jesus hielt offenbar nicht, was man sich von ihm versprochen hat. So gingen sie weg. Wie war das für Jesus, wenn Menschen, viele heißt es sogar, seine Jünger, von ihm weggegangen sind? Wie reagiert er auf diese Aufkündigung? Er versucht nicht hektisch ein paar Worte und Erklärungen hinterherzuschieben, um einige dann doch noch zum Bleiben zu überreden. Das kennen wir ja auch, gell? Zurückrudern. Vielmehr wendet er sich dann auch noch an seine engsten Jünger, die am nächsten an ihm waren, und fragt auch sie noch, und ihr, wollt ihr auch weggehen? Ich meine, in dieser Frage Jesu, wollt ihr auch weggehen, steckt, so lese ich diesen Vers, kein vorwurfsvoller Ton. Kein vorwurfsvoller Ton. kein bittendes, das werdet ihr mir doch nicht antun. In seinen Worten lag, wie ich meine, die Freiheit, die unser himmlischer Vater jedem seiner Kinder zugesteht. Wir können jederzeit die Biege machen. Jederzeit. Es ist auch kein Druck da, das von diesen Worten Jesu ausgeht in Richtung, aber wer jetzt weggeht, soll bloß nicht denken, dass er wiederkommen kann. Auch das lese ich nicht in diesen Worten. Nein, Jesus zwingt niemanden zu bleiben. Er gesteht seinen Nachfolgern zu, eine Zeit lang oder sogar für immer wegzugehen. Und das genau passiert. Viele seiner Jünger gehen. Und er weiß, er kann sie nicht halten. Und womöglich schaut er ihnen nach. Vielleicht traurig, vielleicht mit Tränen in den Augen, die er später auch über die Stadt Jerusalem weinen wird. Niemand kann bei ihm bleiben, so sagt er ihnen, dem es nicht vom Vater gegeben ist. Seine engsten Nachfolger sehen mit an, wie ihre Freunde und Weggefährten also weggehen. Und sie sehen auf Jesus, der Dinge sagt, die wirklich großes Vertrauen erfordern. Jesu Frage steht auch über diesem Gottesdienst. Vielleicht auch zu uns heute. Wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr? Wenn wir Jesus folgen, werden wir womöglich früher oder später an diesen Punkt kommen. Einfach, weil Gott manches Mal Dinge tut und sagt, die uns ziemlich gegen den Strich gehen. Seid mal ehrlich, gibt es nicht Dinge, die uns gegen den Strich gehen? Besser es zu merken, als zu ignorieren. Oder die wir auch einfach nicht begreifen können, die wir nicht unterbekommen, die wir nicht verstehen, wo wir kämpfen und ringen. Warum ist heute hier nicht voll, wenn ich zum Gemeindeforum einlade, um die Dinge der Zukunft unserer Gemeinde euch zu sagen und vorzustellen? Ich kämpfe und ringe in mir schon seit einer Dreiviertelstunde. Aber jetzt seid ihr da und wir wollen trotzdem Gottesdienst feiern. In der Nähe Jesu Christi, und das möchte ich jetzt von Herzen gerne mit euch tun. Wollt ihr auch weggehen? Aber ihr seid ja jetzt hier. Ihr seid jetzt hier. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, alles klar. Okay. Alles gut, Rainer. Alles gut. Alles gut. Es gibt so humorvolle Zusammenhänge. Gell? Wollt ihr auch gehen? Als Jesus nun mit seinen Ängsten seiner Jünger zusammen war, es wird immer enger hier, mit den Ängsten seiner Jünger zusammen war, da fragt er sie eben auch noch, und ich kann mir es nicht anders vorstellen, wenn Jesus wirklich Mensch war, der Enttäuschung empfunden hat. Und Petrus antwortet Jesus, und vielleicht war Jesus dessen Trost, ich weiß nicht genau. Petrus antwortet ja nun als einzigster dieser Jüngerschar auf diese Frage, die Jesus gestellt hat. Willst du auch weggehen? Wollt ihr das auch? Und Petrus sagt für sich und vielleicht auch für all die anderen, die, von denen wir nicht wissen, ob sie reagiert haben auf diese Frage Jesu, Herr, sagt er. Und Jesus steht vor ihm. Der enttäuschte Jesus, womöglich, steht vor ihm. Herr, zu wem sollten wir gehen? Wir finden ja auch manches Mal merkwürdig, was du sagst und tust. Aber wir werden dabei bleiben. Im Vertrauen darauf, dass deine Worte und deine Taten irgendwann tatsächlich Sinn ergeben. Wir werden weiter damit ringen. Wir werden weiter, die Jünger waren ja unterwegs mit ihm Tag ein, Tag aus, wir werden weiter in dunklen Nächten nebeneinander liegen und uns genervt hin und her drehen, weil der andere uns mit seinem Schnarchen wach hält. Und wir werden uns fragen, was deine Worte wohl bedeuten. Wir werden bei dir bleiben, weil du uns für eine Realität wach gemacht hast, von der wir nicht mehr loskommen. Wir werden weiter hoffen, dass Gottesdienste zu den wichtigsten Stunden der Woche gehören. Zu den wichtigsten Stunden der Woche. Meine Auffassung ist, der Gottesdienst ist die wichtigste Stunde der Woche. Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens, sagt Petrus. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und jetzt komme ich an einen kritischen Punkt. Denn die Frage, ob wir bei Jesus bleiben und die Frage, ob wir in der Gemeinde bleiben, miteinander zusammenhängen. Und damit sage ich nicht, dass der Abschied von einer Gemeinde der Abschied von Jesus bedeutet. Das sage ich nicht. Das sind schon zwei verschiedene Dinge. Und manchmal braucht es vielleicht ein bisschen Abstand. Ich sage mal etwas salopp, eine Runde um den Block. Wenn jemand von euch mal eine Weile auf Abstand zur Gemeinde geht, nicht mehr zum Gottesdienst kommt, dann gebt eurem Pastor Bescheid und sagt mir, ruft mir an, du, ich gehe mal um den Block. Ich brauche mal Abstand. Und das ist okay. Und doch, wenn wir an Jesus dranbleiben wollen, dann werden wir Weggefährten brauchen. Wir bewältigen das nicht mal ebenso alleine. Wer sich aus einer Gemeinde rauszieht, da tut sich schwer. Da tut sich schwer, das Feuer für Jesus am Brennen zu halten. Und dieses Risiko geht tatsächlich, wie ich meine, jeder ein, wenn er weggeht. Das muss man wissen. Wahr ist aber auch, bleiben, wenn man bleibt, heißt das noch nicht und auch nicht automatisch, dass das Herz brennt. Allein mit dem Bleiben ist das Thema Weggehen ja noch nicht gegessen. Du kannst da sein und trotzdem innerlich weg sein. Man denke nur an den älteren Sohn in dem Gleichnis von dem liebenden Vater. Ihr erinnert euch. Dieser ältere Sohn war bekanntlich mindestens genauso verloren wie sein jüngerer Bruder, der die Biege gemacht hat. Obwohl er im Haus des Vaters geblieben war. Man kann in die Kirche bleiben und schuften und dabei einfach verbittern oder einfach aus Routine dorthin gehen. Doch das Herz hat sich aus der Hauptsache verabschiedet. Das ist auch ein Gehen, ein Weggehen. Pflichterfüllung hat seine gute Seite, aber sie ist niemals der Motor des Glaubens. Der Motor ist die Liebe, die stille Treue eines dienenden Herzens oder auch die Begeisterung für Jesus, die Absicht, Gott zu lieben und ihn ehren zu wollen, die Absicht, Worte des ewigen Lebens zu hören. Letztens sah ich, als ich zum Fenster rausgeschaut habe, in Mössingen, Sonntagmorgens, ihr wisst ja, die wichtigste Stunde der Woche, vorm Gottesdienst gucke ich immer, wer kommt. So eine Angewohnheit seit schon immer. Ich gucke, wer kommt. Und dann beginnt lange vor dem Gottesdienst für mich, wo ich vor Ort war und es mit beobachten konnte, ein inneres Ringen. Wer kommt? Wer kommt nicht? Und oft haben es meine Frau und ich uns zur Angewohnheit gemacht, beim Mittagessen über die Menschen zu sprechen, die da waren und die nicht da waren. Und vor ein paar Wochen beobachte ich, stehe im Fenster und sehe den Ausschnitt eines Bildes, nämlich ein kleines Kind, wie sich später herausgestellt hat, ein Enkelkind. Ein Enkelkind läuft auf einmal los, so alt wie du. Volle Karacho. Aber ich habe zuerst nicht gesehen, wohin. Dann drehe ich ans andere Fenster, um meinen Blick etwas zu weiten. Und wen sehe ich? Den Opa. Und das Kind ist in die Arme des Opas gerannt. Und ich dachte, Gottesdienst. Das ist Gottesdienst. Auch wenn es schwer wird, kann es die Aufgabe sein, zu bleiben, nicht wegzugehen. Ich glaube sogar, es gibt einen Schatz zu entdecken für diejenigen, die an Jesus dranbleiben und die bewusst in der Gemeinschaft bleiben wollen, einen Schatz zu entdecken. Denn gerade an den Stellen, wo wir am liebsten weggehen würden, und ihr könnt mir glauben, ich weiß, wovon ich spreche, wo wir am liebsten weggehen würden, wo wir Brocken schlucken müssen, die uns schwerfallen, und wo wir uns den Stress nicht länger geben möchten, gerade da könnte es lohnen sein, zu bleiben. Man verlässt schließlich auch nicht das Kino in einem Film, wenn irgendwelche Szenen zunächst einmal völlig unverständlich sind und ich verstehe sie nicht. Das gibt es ja oftmals bei Filmen. Du guckst, verstehst nicht. Da gehst du auch nicht gleich raus, sondern du hoffst, dass am Ende des Filmes klar wird, was diese Szene gewollt hat. Du bleibst in der Hoffnung verbunden, dass du am Ende des Filmes weißt, worum es ging. Wir wollen ehrlich sein miteinander und ich bin ein Ehrlicher, deswegen heiße ich Frank. Frank und frei. Ich versuche es zu leben, meinen Namen ein Stück zu leben, Frank und frei zu sein, so gut ich kann. Also ehrlich. Gemeinde ist für mich ein wunderbarer Ort. Wirklich. Und jetzt ist schon viel besser wie vorhin. Ich merke das. Jetzt fühle ich mich schon viel wohler. Gemeinde ist ein wunderbarer Ort. Aber an diesem wunderbaren Ort wird auch viel gekämpft und gelitten. An diesem wunderbaren Ort, sage ich euch, sind ziemlich anstrengende Menschen. Es sind an diesem wunderbaren Ort Leute mit Nöten und Leute, die Erwartungen haben, getragen zu werden von anderen. Leute bleiben in dieser wunderbaren Gemeinde trotz intensiver Gebete chronisch krank oder einfach nur chronisch schlecht gelaunt. Wir machen Fehler und verletzen einander in dieser wunderbaren Gemeinde. Babys schreien. Ständig werden Mitarbeiter gesucht. Und wer am Ende vom Gottesdienst zu lange herumtrödelt, muss am Ende auch nur die Kaffeetassen abspülen. So ein Mist. Die Kirche ist der perfekte Ort, um sich aufzureiben. Man kann sich mit großen Idealen in die Sache der Gemeinde hineinwerfen, alles bereit zu geben und Jesus zu dienen. Und irgendwann ist die Kraft weg. Richard Rohr schreibt einen Satz, der mich berührt. Die Gemeinde, schreibt er, die Gemeinde frustriert uns hin zur Heiligkeit. Indem sie uns eine strahlende Vision vor Augen hält, wie sie sein könnte, sein müsste und uns dann einlädt, uns der weniger glanzvollen Realität anzuschließen. Also das, wie es sein soll und wie es ist, das driftet auseinander. Und daran leiden wir. Die Gemeinde frustriert, sagt Richard Rohr, uns hin zur Heiligkeit, durch Enttäuschungen hindurch, in die wir hineingeraten. Ich komme zum Schluss. Wollt ihr auch weggehen? Fragt Jesus seine engsten Jünger. Und wie gesagt, die Brotvermehrungsgeschichte ging voraus. Da gab es genug für alle und sie wurden satt. Jesus sagt, was ihr braucht, und ich meine mit ihr jetzt euch und uns, wir miteinander, was wir brauchen, ist mehr als das tägliche Brot. Ihr könnt versuchen, den Nachschub an Brot zu steigern, immer mehr, immer hochwertiger, immer besser. Aber das löst die Probleme nicht. Wir werden hungrig sein, wir werden durstig bleiben, wir werden Sehnsüchte spüren. Und dann sagt Jesus das erste Mal auf seinem Weg mit seinen Jüngern, das erste Mal ihnen ein Wort, das sie ganz schön herausgefordert haben muss. Er sagt zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Ich. am Ende des Tages, und damit komme ich zum Ende meiner Predigt, weil ich merke, eure Aufmerksamkeit schwindet, am Ende des Tages brauchen wir nicht etwas. Nicht etwas, irgendetwas. Sondern wir brauchen jemanden. Jesus sagt dir, am Ende des Tages bin ich es, der deinen Hunger stillt. Ich bin das Brot, das dich vor dem Hungertod rettet. Ich bin das Brot, das dich für dein anstrengendes Leben stärkt, dir Kraft gibt, dir Mut macht. Ich bin das Brot, das dein Herz leicht und froh macht. Ich bin das Brot, das dich am Leben hält, selbst wenn der Tod erbarmungslos zuschlägt. Nicht was ich dir gebe, sondern wer ich für dich bin, ist das, worauf es ankommt. Noch einmal, nicht was ich dir gebe, sondern wer ich für dich bin, ist das eine, worauf es ankommt. Wir hatten kurz einen Augenblick des Nachdenkens, der Stille, des Suchens der Gegenwart Gottes in dem, was ihr gehört habt. Und dann möchte ich noch mit uns beten. Jetzt zunächst einen Augenblick der Stille.